Man muss sich das vorstellen, die Oberfläche eines Darms, einer Darmflora eines Erwachsenen, ist so groß wie ein Tennisplatz.
Oha.
So.
Also und, 7 Meter Muskel.
Genau, und die Oberfläche muss so groß sein, damit eben alle Nährstoffe auch hin und her diffundieren können. Und wenn jetzt eine Entzündung im Darm abläuft oder wenn auch die ganzen Darmbakterien in ihrem Verhältnis richtig wachsen, das heißt, wenn man eine Dysbiose hat, dann ist das ganze Immunsystem, man sagt 80% der Immunabwehr findet ja im Darm statt, im darmassoziierten Immunsystem, dann ist das schon gestört. Und ich finde gerade jetzt zu Corona-Zeiten, da spricht immer kein Mensch drüber, was kann ich denn eigentlich für mein eigenes Immunsystem tun? Also wenn man da wirklich täglich auch mal schaut, was habe ich an Darmbakterien, habe ich da vielleicht Pilze, sind da viele Fäulniskeime, habe ich die vitaminbildenden Darmbakterien, das kann man ja alles zu sich nehmen, dann ist das schon die halbe Miete.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen,
Cisa Trautmann, wie immer, wir beide am Start. So, wir haben heute eine ganz große Spezialistin hier zum Thema Darm.
Ich freue mich schon seit 78 Folgen, wirklich, ich finde das Thema so geil.
Dorle Wirsig aus Hamburg ist bei uns und ich war schon vor ein paar Jahren bei dir. Erfolgreich.
Okay, wollen wir jetzt Details wissen?
Ja, ich packe jetzt direkt alles aus. Also machen Sie schmanackisch. Nee, also erst war ich geschockt mit dem, was du dann da alles rausgefunden hast, aber war dann eben die blanke Wahrheit. Und dann ging es bergauf und das ist genau das, was du kannst und was du machst, wirklich in der Tiefe zu gucken, was ist faul. Und deswegen steigen wir bei dir mit dir ein in das Thema, was ist los in unserem Darm. Auf die Plätze, fertig, los.
Ja, dann sage ich erstmal Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich ganz viel erzählen darf. Ja, was ist los mit unserem Darm? Also ich würde gerne mal die Zeit zurückdrehen wollen und einfach mal Überlegungen anstellen, was war vor 60, 70 Jahren eigentlich anders im Vergleich zu heute? Wenn man so überlegt, da gab es Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze und Würmer, das waren so die Hauptgegner für unser Immunsystem.
Die es ja heute noch genauso gibt.
Genau, die es noch genauso gibt, aber zusätzlich gibt es natürlich tausende von anderen Stoffen. Die Lebensmittel sind verarbeitet, da haben wir Konservierungsstoffe, Farbstoffe, es gibt Pestizide, Herbizide, Fungizide, diese ganzen E-Nummern. Die Liste könnten wir jetzt bis morgen fortführen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass diese ganzen fremden Stoffe für unser Immunsystem fremd sind. Das heißt, wenn wir jetzt ein Virus in uns aufnehmen, dann bildet unser Körper Antikörper und verteidigt sich dagegen. Und wenn wir aber ein Haribo-Gummitetti naschen beispielsweise, da sind viele Farbstoffe drin, dann haben wir nicht die Möglichkeit, Antikörper gegen zum Beispiel Haribo-Gummitetti grün, rot, gelb zu produzieren. Das funktioniert nicht.
Weil das so fremd ist.
Weil das fremde Stoffe sind. Das hat unser angeborenes Immunsystem nie gelernt. Weil das aber fremde Stoffe sind, schüttet unser Körper, und das passiert bei jedem gleich, sogenannte Interleukine aus. Das sind Eiweißbotenstoffe, die wie zur Verteidigung an der Front benutzt werden, um unseren Körper davor zu schützen. Mhm. Und diese Interleukine fördern Entzündung im Körper. Und zwar Entzündung, die man in einem normalen Blutbild leider nicht erkennen kann. Das heißt, sie sind da, die sind in der Zelle da und verhalten sich still. Man spricht auch von Silent Inflammation. Und das muss man sich wie so einen Schwelbrand vorstellen, der einfach vorhanden ist. Und dann geht es 15, 20 Jahre wie so eine Zündschnur, die immer weiter glüht. Und irgendwann gibt es Symptome und wir werden krank. Das ist das, was bei vielen Menschen abläuft, ohne dass sie es wissen. Und es gibt teilweise Symptome, die schon vorhanden sind. Es gibt aber auch Patienten, denen geht es gut. Die haben überhaupt keinerlei Beschwerden.
So, ich muss kurz weg, den Kindern die Gummibärchentüte wegnehmen. Ich fühle mich ja schon furchtbar. Aber ja, das ist trifft natürlich den
Kern.
Ja. Genau. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nie wieder in unserem Leben Gummitettis essen dürfen. Das soll so nicht gemeint sein, aber man muss eben wissen, dass diese Stoffe halt Entzündung verursachen können. Weil es sind ja nicht nur Gummitettis, ne? Es sind in der Luft Umweltgifte wie Schwermetalle und. Also ne, wie gesagt, es gibt täglich Stoffe, die wir über 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche entgiften müssen. Und das Problem ist halt, dass unsere Darmflora, die ist ja eigentlich vorhanden, um uns zu schützen. Und wir haben im Außen, im Darm, eine schützende Schleimhaut, die ist sehr sensibel und die geht kaputt. Und dann passiert Folgendes, dass wir Vitamine oder Nährstoffe, die wir übers Essen aufnehmen oder normalerweise in der Zelle aufnehmen sollten, gar nicht in uns behalten können. Man spricht dann von einem Leaky Gut-Syndrom oder einem leckenden Darm. Das heißt, man hat einen Effekt wie ein Fass ohne Boden. So. Die wenigen Nährstoffe, die wir übers Essen aufnehmen, gehen dann wieder verloren. Und das führt dann wieder zu dem nächsten Problem im Körper, dass wir wahrscheinlich auch gar keine Entgiftungsenzyme produzieren können. Weil um diese ganzen Schadstoffe abzubauen, brauchen wir Enzyme, die wie eine Müllabfuhr im Körper funktionieren und die Stoffe wieder ausscheidungsfähig machen können. So, und das ist heute ein großes Problem. Und deshalb sind all diese Krankheiten, die wir früher im Alter hatten, es betrifft auch jüngere Menschen, jeden von uns.
Ein paar Beispiele.
Es gibt Menschen mit Burnout, Depression, wo immer gerade ältere Generationen sagen, was ist mit der Jugend von heute los, sind gar nicht mehr belastbar. Die können sich nicht mehr konzentrieren oder können über diesen Mangel auch keine Stresshormone mehr produzieren und sind dann nicht mehr belastbar, sind nicht resilienzfähig und
die Stimmung sinkt.
Kriegen dann entweder Depression oder bis hin zu Panikattacken. Das sind ja auch diese ganzen psychischen Erkrankungen, nehmen ja auch weiter zu. Kinder zum Beispiel, die können sich nicht konzentrieren oder haben das sogenannte Zappel-Philipp-Syndrom, kommen dann gleich in so eine Ritalin-Schublade, dass sie ein Medikament bekommen, damit sie ruhig sitzen können, sich konzentrieren können. Aber häufig ist die Ursache auch da im Darm zu finden.
Wie bist denn du an den Darm geraten? Das ist ja wahrscheinlich
genau.
Ja, grundsätzlich finde ich das immer super. Also ja, wie bist du da hingekommen?
Genau, also ich habe eine 26-jährige Tochter und als die damals geboren wurde, hat sie leider in dem ersten Lebensjahr alle ihre Zähne bekommen. Und jeder Zahn brachte immer eine Bronchitis zum Vorschein. Und als junge Mutter bin ich natürlich dann zum Kinderarzt gegangen und der hat jedes Mal Antibiotika verordnet, sodass sie mit 2 Jahren irgendwann vor mir saß mit roten Wangen. Jeder hat immer gesagt, oh, ist die süß, die hat so rote Wangen. Aber das war der Neurodermitis. Und wir haben dann versucht, natürlich auch alles schulmedizinisch zu behandeln. Also es gab dann Cortison und nichts half. Und dann bin ich damals zu einer naturheilkundlichen Heilpraktikerin gegangen und die hat damals schon ihren Darm behandelt. Damals wurde das noch belächelt.
Das ist aber, ich wollte
gerade sagen, vor 24 Jahren.
Also heute ist das ja noch
heute ist
ein Tabuthema, aber auch mehr verbreitet natürlich.
Genau, und es ist wissenschaftlich belegt, dass wir tatsächlich, jeder von uns, unser eigenes Mikrobiom haben. Also wir haben unseren eigenen Print. So.
Caesar lacht, weil das haben wir ja vor 5 Minuten. Ich bin ja, okay, ich sag's noch einmal, für alle, die es noch nie gehört haben. Ich bin bekennender Arte-Doku-Fan.
Ach so.
Und da gab es ja eine große Dokumentation gerade über das Mikrobiom.
Ja.
Das ja tatsächlich, das wusste ich nicht, also bei der Geburt, bei der natürlichen Geburt bekommt jedes Baby den, ich sag mal, Stempel der Mutter durch den Geburtskanal aufgedrückt, in Anführungszeichen, wo ja Bakterien, Viren, alles, was sich da so ansammelt, aufs Kind übergeht und das formt dann später das Mikrobiom, wenn ich das richtig...
Genau, das ist ganz entscheidend. Und man sagt, es dauert 2 Jahre, bis die Besiedlung einer Darmflora bei einem Kind praktisch richtig abgeschlossen ist. Wenn nicht jemand mit Antibiotikern oder anderen Faktoren, also Medikamente sind das ja häufig, die Darmflora wieder zerstören. Und Kinder zum Beispiel, die jetzt als Kaiserschnittgeborene zur Welt kommen,
zum Beispiel,
die haben schon von Anfang an schlechtere Startbedingungen, wenn die nicht vom ersten Tag der Geburt entsprechende Probiotika dann auch bekommen. Ne? Und deshalb ist es so ein ganz wichtiges Thema, dass man eigentlich in der Schwangerschaft schon anfangen sollte, seine Darmflora richtig zu unterstützen. Und wenn es eben ein Kaiserschnitt wird, auch die ersten 2 Lebensjahre, das Baby damit versorgt. Das kann man richtig so beim Stillen dann auf die Brustwarze geben oder mit ins Fläschchen, je nachdem, wie das Kind dann ernährt wird. Und wie gesagt, als Schwangere eben die Schwangerschaft über auch durchgehend nehmen. Weil wenn es eine Spontangeburt ist, dann findet die Besiedlung durch den Kontakt im Geburtskanal statt. Und das ist wie ganz so eine...
lustig, in der Doku, sorry, dass ich die unterbreche, da wurden dann die Ärzte gezeigt, dass sie wie so ein, ich weiß nicht, ich kenne die medizinischen Begriffe nicht, die nehmen ein Stäbchen und nehmen den Vaginalabstrich der Mutter und geben das den Säuglingen zum Schlucken, als Schluckimpfung, wenn du so willst. Oder Schluck,
sowas wird jetzt heute gemacht, nur damals gab es sowas überhaupt gar nicht. So. Nee. Und das ist eben ganz wichtig. Und man muss sich das vorstellen, die Oberfläche eines Darms, einer Darmflora eines Erwachsenen, ist so groß wie ein Tennisplatz.
Oha. So. Also und, 7 Meter Muskel.
Genau, und die Oberfläche muss so groß sein, damit eben alle Nährstoffe auch hin und her diffundieren können. Und wenn jetzt eine Entzündung im Darm abläuft oder wenn auch die ganzen Darmbakterien in ihrem Verhältnis richtig wachsen, das heißt, wenn man eine Dysbiose hat, dann ist das ganze Immunsystem, man sagt 80% der Immunabwehr findet ja im Darm statt, im darmassoziierten Immunsystem, dann ist das schon gestört. Und ich finde gerade jetzt zu Corona-Zeiten, da spricht immer kein Mensch drüber, was kann ich denn eigentlich für mein eigenes Immunsystem tun? Also wenn man da wirklich täglich auch mal schaut, was habe ich an Darmbakterien? Habe ich da vielleicht Pilze? Sind da viele Fäulniskeime? Habe ich die vitaminbildenden Darmbakterien? Das kann man ja alles zu sich nehmen. Dann ist das schon die halbe Miete.
Und wenn man dann, das eben wieder fast
genau,
keiner.
Das wissen die wenigsten.
Also, ich wüsste es jetzt auch nicht, was vor Arte genau, oder also, kommt zu dir oder es sind eben nach wie vor wenig Informationsquellen, in denen das mal rüberkommt.
Genau.
Ne? Das Gros denkt noch nach wie vor, ich arbeite mich mal durch das ganze Milchprodukte-Regal bei Rewe, und denke, da sind ja auch Darmbakterien drin im Naturjoghurt.
Genau, und auch die meisten denken auch, ich habe ja keine Bauchschmerzen, ich habe keine Durchfall, ich habe keine Verstopfung. Ja. Das hat damit alles gar nichts zu tun. Also man kann einmal am Tag zur gleichen Zeit auf die Toilette gehen und das bedeutet nicht, dass die Darmflora intakt ist und dass da keine Entzündung vorhanden sind.
Woher weiß ich das denn?
Das erkennt man nur, wenn man richtig eine Stuhlprobe ins Labor schickt und das im Labor mit einer Stuhlkultur praktisch untersucht wird und dann auch diese ganzen Entzündungsparameter mitbestimmt werden.
Das heißt, komme ich zu dir in die Praxis oder und du kriegst dann da so ein Röllchen mit?
Wir machen das bei jedem
dann,
Patienten, das ist die Basis, weil viele kommen ja präventiv zu uns und machen einfach einen Check-up, um zu sehen.
Ja, ich jetzt auch demnächst.
Also, habe ich einen Mangel oder nicht? So, weil, wie gesagt, man kann ja noch gesund sein, ohne dass man das merkt. Und dann beginnt es bei uns immer mit der Darmflora. Und da wird eben geschaut, welche Bakterien sind da, zu viel oder zu wenig, sind da Entzündung vorhanden, wie ist der pH-Wert, wie sind die Verdauungsrückstände, das heißt, arbeitet meine Bauchspeicheldrüse entsprechend, werden darüber auch Enzyme adäquat gebildet, was sagt die Gallensäure, weil die Entgiftung dieser Schadstoffe, was ich ja vorhin aufgezählt habe, beginnt eigentlich auch mit den Gallensäuren. Das wird damit schon richtig emulgiert und wenn jemand durch Stress zum Beispiel zu wenig Gallensäuren produziert, dann bekommt der Darm schon einen Speisebrei ab, was er eigentlich gar nicht verarbeiten kann. Und das macht wieder die nächsten Probleme. So, also das ist immer ein Zusammenspiel von
Ja, es klingt sehr komplex, das habe ich schon in den ersten anderthalb Minuten gedacht.
Genau, also das sind dann zwei Stuhlröhrchen, die schickt man ins Labor, das dauert dann 10 Tage. Solange wird eine Kultur angelegt und dann bekommen wir ein Ergebnis mit einer entsprechenden Therapieempfehlung.
Da erfährt man dann aus,
welches Probiotikum benötigt wird, sind da Entzündungsparameter erhöht, müssen Mittel gegen die Entzündung gegeben werden, muss die Ernährung umgestellt werden und. Das sieht man im Darm. Und wenn jetzt ein leckender Darm vorhanden ist, dann ist natürlich die Folge auch, dass Mikronährstoffe fehlen. Und das untersuchen wir nicht im Stuhl, sondern da wird dann Blut abgenommen. Und auch das wird im Vollblut untersucht, weil nur so sieht man, was ist eigentlich in meiner Zelle.
Was heißt das, im Vollblut?
Man erkennt, ob in der Zelle auch die Nährstoffe vorhanden sind. Also innen drin, da wo sie auch benötigt werden. Weil in der Zelle, egal welche Zelle, ob das jetzt eine Gehirnzelle ist, eine Darmzelle, eine Hautzelle, ist immer gleich aufgebaut. Die besteht hier aus einer Zellmembran und einem Zellkern und in dem Zellkern sind die Mitochondrien. Die Mitochondrien.
Schon mal gehört, Biologie, siebte Klasse.
Genau,
irgendwie.
Das lernt man meistens, genau. In den Mitochondrien wird die Energie produziert. Mhm. Und wenn da keine Energie produziert wird, dann ist natürlich die Folge, dass die Funktion der Zelle auch gestört ist. Mhm. Ne? Entweder merkt man das in Form von Müdigkeit oder einer Konzentrationsstörung.
Ich muss auf jeden Fall meine Mitochondrien oder wie heißt die angucken lassen.
Ja, das macht Sinn. Ja. Weil man weiß auch in vielen Studien, dass dadurch, dass wir viele Schadstoffe in uns aufnehmen, sind immer viele freie Radikale zu viel vorhanden. Mhm. Und freie Radikale werden im Körper durch Antioxidantien neutralisiert oder in Schach gehalten. Und das sind Vitamine, das sind Spurenelemente, das sind Enzyme. Und wenn wir über einen leckenden Darm diese ganzen Mikronährstoffe nicht genug haben, dann gewinnen diese freien Radikale die Überhand und dann laufen wir Gefahr, dass sich eine Zelle in ihrer Funktion entartet oder nicht mehr richtig arbeitet halt. Ne? Das ist genau das, was ich anfangs sagte, ne? Dass wir diese versteckten Entzündungen haben. Und wenn dann das Immunsystem ständig reparieren muss, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit auch immer dort. Mhm. So.
Wir kamen ja eben über deine Tochter, die bei der Geburt zu viel oder die danach zu viel Antibiotika in den ersten Jahren bekommen hatte und du hast dann das letzte, du hast Neurodermitis erwähnt mit dem
Bäckchen.
Genau,
Neurodermitis-Probleme.
Wie ging es dann da weiter?
Genau, also, es ging insofern weiter, dass wir dann erstmal ihre Darmflora komplett wieder neu aufgebaut haben, indem sie wirklich über 2 Jahre lang täglich Darmbakterien zu sich genommen hatte, damit dieser Rasenteppich wieder intakt war. So. Und wie gesagt, heute ist sie 26 und hat keine Beschwerden mehr. Aber
auch keine Neurodermitis?
Nein.
Ja. Neurodermitis finde ich ja eh total spannend. Ich hatte das ja auch ganz schlimm als Kind. Bin auch Kaiserschnittkind. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt dazwischen. Nun habe ich ein gutes Immunsystem, aber auch nur, wenn ich nicht gestresst bin oder wenn nicht zusätzliche Faktoren das erschweren. Mhm. So, sonst ist mein Immunsystem, ich meine jetzt mit 2 kleinen Kindern waren die ersten Jahre natürlich gefühlt dauerkrank. Mhm. Aber das hätte auch nicht sein müssen, vielleicht mit einem dann besseren Immunsystem.
Nee, genau, das hätte bestimmt nicht sein müssen. Nur Stress, egal in welcher Form im Körper, ne, ob das jetzt Stress ist, weil ne, 2 Kinder eben nachts nicht schlafen und ne, man gar nicht weiß,
Stress,
was man zuerst...
Total stressfreie Zeit.
Na, zumindest ist dann meistens der Schlaf ja gestört. So. Oder Stress, den die Menschen heute erleben, es muss alles schnell, schnell, schnell gehen, ne, die ganze Informationsflut so, sorgt immer dafür, dass unsere Darmbakterien die Haftung an der Darmwand verlieren. Und das ist wichtig, dass die daran haften, weil natürlich Schadstoffe auch als solche erkannt werden sollen und vom Körper wieder ausgeschieden werden sollen und Vitamine möglichst in der Zelle aufgenommen werden. Also dieses Recyceln, was ist jetzt gut und was ist böse, ne, das findet ja auch in der Darmflora, in den Schleimhäuten statt. So. Mhm. Und wenn man jetzt einen leckenden Darm hat, dann ist diese schützende Schleimhaut im Darm halt kaputt. Ne, die nennen sich Tight Junctions, also muss man sich wie so eine Gummidichtung vorstellen, die ist auseinandergebrochen. Und dann kann es passieren, dass wir histaminhaltige Nahrungsmittel essen, also gesunde Tomaten. Die enthalten sehr viel Histamin und das Histamin huscht dann durch diese offenen Säulbruchstellen ins Innere und macht dort die nächste Entzündung. Mhm. Deshalb Neurodermitis oder andere Hautbeschwerden ist immer ein Zusammenhang mit dem Darm zu finden.
Aber ja auch wahrscheinlich dann alle Lebensmittelunverträglichkeiten.
Genau.
Also ne? Weil da ne, das heißt es ja auch, dann lassen sie es alle irgendwie kurz mal weg.
Genau.
So, jetzt bin ich gegen Fructose. Also ich kenne keinen, der nicht eigentlich alle paar Wochen ruft, nee, jetzt bin ich irgendwie laktoseintolerant und jetzt soll ich das nicht essen und 8 Wochen später soll ich das nicht essen. Kenne ich auch, bin ich überall einmal durch.
Ja, genau. Das alleine bringt natürlich nichts, wenn man diese Nahrungsmittel nicht mehr isst, sondern es geht immer darum, dass man die kaputten Schleimhäute repariert und die Entzündung erstmal wieder ausheilt. Und was ich noch sagen muss, das ist nämlich auch ganz entscheidend, dass die verarbeiteten Lebensmittel, enthalten ja sehr viel Omega-6-Fettsäuren. Und das Verhältnis der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ist ganz, ganz entscheidend. Also früher auch wieder 70 Jahre zurückgedacht, ne, war unser Fisch, ne, der enthielt ganz, ganz viel gesunde Omega-3-Fettsäuren und wir haben viel mehr Fisch gegessen oder die Menschen haben viel mehr Fisch gegessen. Heute sind alle Nahrungsmittel entsprechend verarbeitet und deshalb...
Oder gezüchtet.
Gezüchtet, genau.
Ja, also weil so ein Fisch ist einfach gezüchtet.
Gerade wenn man so guckt, ne, Lachs, ne? Zuchtlachs. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wie so ein Lachs gezüchtet wird. Also der wird ja richtig...
Gab es auch eine Doku, war nicht so schön.
Mhm. Genau.
Das ist so ne, im Grunde wie eine Gänsestopfleber.
Eigentlich genauso, ja. Juhu. Die kriegen ihr Futter und dann nach 3 Monaten ist der Lachs richtig fett. Schön fett. Und dann kommt er in irgendeine Fabrik, ne, wo dann die Farbe noch so ein bisschen nachgearbeitet wird. Ich weiß nicht, was das für ein Gerbstoff ist, aber also das ist alles andere als gesund. Und zumindest sind da auch nicht diese schützenden Omega-3-Fettsäuren drin. Mhm. Ne, also wir brauchen beides, weil ne, es gibt ja akute Entzündung, das muss man einmal unterscheiden. Wenn ich mich jetzt schneide und mein Finger sich entzündet, dann brauche ich Omega-6-Fettsäuren, damit diese Entzündung ganz schnell wieder ausheilt. Ach so. Die fängt dann an, der Finger wird rot, vielleicht fängt es an zu eitern, ne, und irgendwann heilt es, hört es auf, sich zu entzünden und dann ne, ist die Entzündung ausgeheilt. Wenn das aber in eine chronische Form übergeht und das ist das, was ja versteckt abläuft, dann ist das wie dieser Schwelbrand einfach vorhanden.
Ja, und jeder, der das mal gesehen hat, wie so ein Schwelbrand tatsächlich funktioniert, also das ist ja, das ist richtig scary. Ich habe das auch mal in einem Film irgendwie gesehen.
Auf Arte? Das,
ja, auf Arte, tatsächlich.
Ist der Running Gag langsam.
Ja, aber das ist wirklich, also es gibt ja im ja, wenn es so unter dem Moor, also wenn es da tatsächlich brennt und es kommt aber nicht hoch und man sieht es nicht. Also das ist wirklich erschreckend.
Genau, oder die Spitze vom Eisberg, ne, kann man genauso sagen. Man sieht es einfach nicht, aber auch das kann man untersuchen. Mhm. Und man kann richtig im Blut untersuchen, wie viel Omega-3-Fettsäuren habe ich denn, weil die haben so eine Funktion wie so eine Feuerwehr im Körper, die löschen immer sofort die Entzündung. Und wie viel schlechte Omega-6-Fettsäuren sind dann da, die immer wieder neue Entzündungen anfächern. Das kann man messen. Und genetisch sollten wir in einem Verhältnis 2:1 aufgestellt sein. Also 2 Anteile Omega-6 und 1 Anteil Omega-3-Fettsäure.
Aber das finde ich ziemlich schwierig. Also wie dosiere ich das jetzt als ganz normaler?
Genau, erstmal misst man. Ich empfehle immer zu messen, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich.
Und das messe ich wo?
Ja, Stuhl her, Blut her.
Genau. Machst du heute Abend?
Genau. Das mache ich auf jeden Fall jetzt sofort.
Omega-3-Fettsäuren werden im Blut gemessen, okay. Also entweder im kapillaren Blut, das machen wir bei Kindern in der Praxis, da brauchen wir nur einen Tropfen Blut so. Mhm. Und dann dauert das eine Woche, da ist das Ergebnis da und dann kriegt man auch da eine genaue Analyse der verschiedensten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Es gibt ja verschiedene. Ne? Im Olivenöl sind ja auch Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Die sind auch gesund, aber um jetzt richtig entzündungshemmend zu wirken, brauchen wir die aus den fetten Fischen.
Mhm. Und zwar aus den gesunden?
Aus den gesunden, aus Algen zum Beispiel. Die enthalten ja auch sehr viel Omega-3-Fettsäuren.
Es gibt ja auch Algenöl.
Mhm, gibt es auch.
Bin ich jetzt schon dran.
Mhm. Es gibt alles. Es gibt alles. Die Frage ist immer nur, was ist gut für einen selber? Das ist ja immer so echt eine große Herausforderung in Zeiten, wo man so überflutet wird. Mhm. Und hier musst du das essen und da musst du jenes essen und da nicht auf alles auch einzusteigen und zu gucken, okay, was brauche ich wirklich? Kommen auch Menschen zu dir, wo du Stuhl und Blut anguckst und du sagst, nö, ist alles top?
Seltenst. Also ich kann wirklich sagen, 80% aller Stuhlbefunde sind nicht in Ordnung und 90% aller Blutwerte, gerade bezogen auf diese ganzen Mikronährstoffe, die sind auch im Mangel. Also und je jünger die Patienten, desto leerer sind die Zellen. Oh Gott, also man denkt immer, unsere Kinder sind noch so jung und unbelastet, so, aber denen fehlen die Nährstoffe. Das ist einfach so, weil ich vergleiche das immer durch die Ernährung und durch die Verarbeitung der Lebensmittel. Mhm. Ich meine, man muss ja nur mal beobachten. Ne? Die gehen in die Bäckerei, holen sich ihre Franzbrötchen, dann gehen sie zum McDonald's, bestellen sich eine Pizza. In der Schule gibt es irgendein Kantinenessen. Mhm. So, und wenn ich das so mit meinen Eltern vergleiche, 83 und 87 Jahre alt, die waren noch nie in so einem Dönergeschäft oder ne, bei McDonald's, ne, da wird frisch gekocht und wer hat heute noch die Zeit, ne, sich so tiefgehend auch Gedanken zu machen und all diese Stoffe eben ja, zu eliminieren zu können. Ne? Also sonst verhungert man ja in der Schule, ne, muss ja irgendwie gegessen werden.
So. Ja, ich war jetzt ganz dankbar, also meine Tochter ist jetzt gerade in die Schule gekommen und natürlich gibt es da auch jeden Morgen eine Brotdose mit, für mich neu. Und da wurde explizit darauf hingewiesen, da eine Balance aus Gemüse, Obst und Brot reinzutun und explizit keine Zuckersachen, also keine Süßigkeiten, keine Riegel, kein nichts.
Meistens wird sie an der Schule dann verkauft. Also da
ja, okay, kommen Regen in die Traufe. Kommen die da am Anfang so, also zumindest ist es ja in den ersten Jahren, glaube ich, wichtig, dass, ich meine, natürlich, das alles rauszulassen, wegzulassen, ist ja auch Quatsch, darum geht es ja nicht. Es geht ja nur um die Balance, um,
genau, am Anfang,
wo man noch steuern kann, so ein bisschen zu gucken, okay, was gebe ich mit an die Hand, in Anführungszeichen. So.
Schon richtig, aber es ist eben auch die Gewöhnung. Natürlich essen die meisten Kinder süßer lieber.
Ja.
So. Ich finde es auch schwierig. So. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das so leicht gekonnt hätte. Wir können ja noch mal ganz kurz abbiegen, weil ich deine Geschichte da drin ist ja auch ziemlich spannend. Denn du bist ursprünglich Krankenschwester.
Ja.
Das heißt, du bist die ganz klassische schulmedizinische Ausbildung hast du genossen und warst da, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich.
Richtig? Ja, ich habe sehr gerne als Krankenschwester, ich würde immer wieder als Krankenschwester arbeiten wollen. Also das ist für mich so eine Art Berufung gewesen. Also mich gab es damals nichts anderes. Ich wollte keine Medizin studieren, ich wollte Krankenschwester werden. Und das habe ich im UKE 20 Jahre praktiziert. Also ich habe in jeder Abteilung da gearbeitet und deshalb kenne ich beide Seiten. Und die funktionelle Medizin, das ist ja das, was ich praktiziere, die negiert ja nicht die klassische Schulmedizin. Aber bevor man mit Kanonen auf Spatzen schießt, macht es wirklich Sinn, auch präventiv zu gucken. Und das ging irgendwann für mich gar nicht mehr. Als meine Tochter dann so krank wurde und als unerfahrene junge Mutter macht man natürlich alles das, was einem so empfohlen wird. Da habe ich gedacht, ich muss andere Wege gehen. Und letztendlich habe ich ihr das zu verdanken, dass ich dann nochmal die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht habe. Und wie gesagt, seit 20 Jahren bin ich jetzt in eigener Praxis tätig und ich liebe meinen Beruf so und kenne natürlich auch viele Ärzte und ne, Fachmänner auch in der Schulmedizin, aber auch genauso innerhalb der Naturheilmedizin. Ne?
Aber es ist ein besonderer Shift, also kann ich auch unterschreiben. Also jetzt mein jüngerer Sohn ist 22. Und der hat auch die ersten 2 Jahre, im Grunde alle 8 Wochen, ein Antibiotikum gekriegt. Der Kinderarzt hat ihn nachher gar nicht mehr untersucht. Guckte nur so von weit, meinte, ah, nee, klar, spastische Bronchitis hatten wir ja schon ein paar Mal. Hier ist das Rezept. So. Und dann wurde der auch immer weniger. Und dann bin ich bei dem klassischen Homöopathen gelandet, weil ich dachte, nee, so kann es irgendwie auch nicht sein.
Genau.
Aber da muss man eben wirklich selbst, ja, selbst, das ist das Thema Selbstverantwortung. Auch dieses nicht alles ja, abgeben. Ja,
beziehungsweise du hast es eben eigentlich schon gesagt, als junge Mutter ist man so unsicher. Also ich erinnere das auch. Da ist ja, ich meine, da hustet das Baby einmal auf dem Arm und man denkt gleich, oh Gott, es stirbt, so ungefähr.
Und was mache ich jetzt?
Was mache ich jetzt? Und dann kommt, natürlich nimmst du dann jeden Rat und
Genau, das ist eben immer noch vielleicht der Halbgott in Weiß. Also was ja auch in Ordnung ist, da ist ja auch gar nichts falsch dran. So. Und da den eigenen Weg zu finden und die eigene Wahrheit und sich da dann durchzusetzen oder auch die Zweifel zu haben. Ich weiß, dass mein Mann dann, der hatte nachts Albträume, dass die Kinder sterben, weil ich mit denen zum Homöopathen gegangen bin.
Ui.
So, weil der kommt eben aus so einer ganz klassischen Familie, also das kann alles nur der Arzt lösen. So, und meine Mutter war schon ganz früh, die war irgendwie Stammkunde im Reformhaus.
Also ja, die hat das heute noch, immer um die Balance, ne? Also was jeder Organismus ist ja auch unterschiedlich, jeder Körper, also was funktioniert für wen, ist ja immer die Frage. Am Ende ist vielleicht die Kombination.
Genau.
Genau, fällt mir noch ein Thema Fieber. Gerade so, weil das ist ja das, was auch junge Mütter sehr beunruhigt. Also man riecht ja sofort Fieberzäpfchen, wenn das Fieber über 39 ansteigt und so, ist ja auch sicher, ne? Also da muss man ja schon gucken, dass die keine Fieberkrämpfe bekommen. Aber Fieber an sich, jetzt nicht von dieser Höhe, das ist ja was Gesundes. Und wenn man mal so fragt, auch in seinem Bekanntenkreis, wer bekommt heute eigentlich noch Fieber? Das verneinen die meisten Menschen. Fieber ist
eigentlich... Ich habe die letzten 4 Jahre Fieber gehabt, ich möchte da nicht hin zurück. Das ist ja was, so ein unterirdisches Gefühl.
Das ist was Gesundes.
Ja,
die meisten sagen...
Hast du mir mal in dem Moment gesagt, ich hätte wahrscheinlich direkt mit der Bratpfanne zugehauen.
Die meisten Menschen sagen, nee, Fieber, ich bin immer gesund. Ne, Fieber habe ich schon ewig nicht gehabt. Aber gesund ist tatsächlich, dass man Fieber entwickelt, weil über das Fieber werden ja dann auch die Erreger vom Immunsystem bekämpft. So, ne, das ist, gehört ja eigentlich so. Und dadurch, dass aber ja auch diese Fungizide und Pestizide, die sind ja auch so vermehrt in der Anwendung jetzt, die spritzen ja alles kaputt. So, und gerade die natürliche Keimbelastung, deshalb dieses Beispiel, was du gesagt hast, dass eben ein Abstrich entnommen wird und dem Baby in die Nase gesteckt wird, damit er schon gleich diese Bakterien kennt. Das ist ja was ganz Gesundes. Genauso sind normale Keime, also Schmutz, sorgt eigentlich dafür, Hefen, dass unser Immunsystem immer aktiv gehalten wird und sich auch verteidigt. Mhm. Dadurch, dass jetzt diese Pestizide, Herbizide, Fungizide, das alles steril gespritzt wird, sind ja auch diese Resistenzen, also diese bakteriellen, also resistenten Stämme, die nehmen ja auch die Überhand durch die Antibiotika, die natürlich dann auch immer gegeben wurden. Also deshalb, das sind alles keine schönen Entwicklungen. Und also je mehr man das körpereigene Immunsystem unterstützt, desto gesünder ist es einfach. Ne?
Und was für ein Irrsinn dann jetzt mit Corona, werden ja alle Kinder auch seit 2 Jahren groß damit, dass sie sich ohne Pause desinfizieren.
Ständig.
Ja. Das heißt, die wichtigen Keime, die das Immunsystem braucht, um in Fahrt zu kommen, fallen alle aus.
Ja. Vitamin D zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Vitamin D-Mangel haben die meisten, auch im Sommer. Das spielt alles keine Rolle. Die meisten Menschen haben einen Vitamin-D-Mangel, wenn sie kein Vitamin D zusätzlich zu sich nehmen. Und die Kombination aus einer Darmdysbiose, das heißt, wenn gute Darmbakterien einfach im Mangel vorhanden sind, plus ein Vitamin-D-Mangel, sorgen dafür, dass unsere Fresszellen, also die Makrophagen, die sind inaktiv. So, und jetzt kommt da so ein Virus an, der bekämpft werden soll, und keiner vom Immunsystem hat Zeit für den Virus, weil da ist eine Entzündung, die bekämpft werden muss. So, und dann ist da noch ein Mangel an Mikronährstoffen. Das heißt, die Makrophagen haben gar keine Kraft mehr, keine Energie mehr. So verhält sich das heute. Mhm. So. Und wenn man so guckt, die Leute, die kaufen sich dann Konservendosen und Toilettenpapier, was sie horten, da habe ich immer gedacht, was passiert in den Köpfen? Warum? Ne? Weil in einer Konserve ist natürlich auch kein Nährstoff mehr. Ne?
Also kaufst du denn auf dem Biomarkt?
Oder
auf Bio? Kaufst du nur Bio?
Ich versuche es. So manchmal ist die Auswahl ja nicht so groß, dann kaufe ich auch mal herkömmliches Gemüse. Aber ich achte darauf, dass ich genug Entgiftungsenzyme im Körper habe.
Und das machst du wie?
Das kann man ja auch untersuchen. Also ich gucke, wie viele Entgiftungsenzyme sind vorhanden, weil man muss wissen, dass diese ganzen Schadstoffe nicht wasserlöslich sind. Also wenn jetzt so ein Schwermetall in der Luft inhaliert wird, und die inhalieren wir täglich, die Schwermetalle, weil jedes Auto scheidet das aus, zum Beispiel über Katalysatoren, dann brauchen wir Enzyme, damit die erstmal wasserlösig gemacht werden können. Weil sonst scheidet der Körper das nicht aus und speichert es im Körper, im Bindegewebe ab. So, und wenn wir einen Mangel haben an Entgiftungsenzymen, dann muss man sich das so vorstellen, als würde jemand immer Müll vor die Tür stellen und auf die Müllabfuhr warten, aber keiner kommt und im Körper wird alles wieder zurückresorbiert. Und das belastet natürlich die Zellen und dann auch die Organe und dann werden wir krank. Und wenn man das im Auge hat, also das kann man sogar genetisch untersuchen lassen, das habe ich bei mir natürlich alles machen lassen, ich weiß, wie viel Entgiftungsenzym produziere ich in meinen einzelnen Organen. Da gibt es spezialisierte Genlabore, wo wir dann Genanalysen machen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe nicht die Gene wie ein Helmut Schmidt, der war damals Kettenraucher und ist nicht daran gestorben. Ich habe Gene, die in dem Bereich nicht gut entgiften können. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich seinen Lebensstil entsprechend da anpassen.
Was meinst du in dem Bereich?
Also ich habe zum Beispiel im Bereich der Lunge, kann ich nicht gut entgiften. Und wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt aber...
In diesen Tests kommt das so auf Körperregionen?
Man kann seine Gene hinsichtlich der Entgiftungskapazität untersuchen. Wir haben ja in der...
Das ist ja geil, ich gucke auch mal auf die Lunge, dann kann ich Gras rauchen, bis ich umfalle oder so. Ich
weiß auch oder du das jetzt auch mit dem Ketten
rauchen.
Oder
ich muss aufhören. Ja, es war nur ein Spiel, natürlich ein Beispiel. Mhm.
Aber das wusste ich auch nicht, dass man einzelne Organe darauf untersuchen kann.
Genau, man kann genau gucken, wo sind meine Schwächen und wo bin ich gut ausgerüstet, wo nicht. Weil man muss ja auch wissen, jedes Medikament, was wir zu uns nehmen, das muss ja auch im Körper abgebaut werden. Und dafür brauchen wir sogenannte Zytochrome. Die werden abgekürzt ZYP. Gibt es verschiedene Nummern, ZYP 2, D6, A4, A1. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen hohen Blutdruck habe und na, da muss ich natürlich ein Medikament nehmen. Dann weiß ich heute, weil ich meine Gene bestimmen lassen habe und diese Zytochrome, kann ich dieses Medikament zu 100% abbauen oder fehlt mir dieses Zytochrom? Weil wenn ich das nicht produziere, dann bin ich natürlich ein Kandidat, der garantiert mit den Nebenwirkungen natürlich mehr zu kämpfen hat. Also oder ich bräuchte vielleicht eine ganz andere Dosierung. So, ne, eine, nehmen Sie mal 2 Tabletten am Tag, könnte bei mir vielleicht nicht passen, weil ich vielleicht nur die Hälfte brauche. Mhm. So, so individuell kann man das machen. Und Umweltmediziner, die machen täglich nichts anderes, weil ne, da kommen natürlich Menschen, ne, die haben Berufskrankheiten, ne, die haben ne, schon eine starke Belastung und da guckt man, Mensch, was ist denn bei denen auf genetischer Ebene eigentlich vorhanden und was nicht.
Aber das ist ja auch echt spannend.
Das ist echt
spannend. Weil zum Beispiel zur Darmspiegelung kriegst du ja literweise, was du trinken sollst vorher. Und ich hatte das Gefühl, das ist ungefähr 3-mal zu viel für mich. Mein Darm hat entsprechend reagiert, da ging eigentlich in die Panik über. Und ich dachte, okay, scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist eben so, das meiste wird ja, glaube ich, auf Männer getestet. Oder und also jetzt global gesagt, für einen Mann mit 120 Kilo, der den ganzen Tag auf dem Sofa rumsitzt, der kriegt das Gleiche auf dem Rezept, bevor er zur Darmspiegelung kommt. Trinken Sie bitte das und das und das und das in so und so, wie ich. Mhm. Die irgendwie ein völlig anderes System hat.
Genau, und, also da gibt es natürlich auch Unterschiede. Bei einer Darmspiegelung ist es halt wichtig, dass die ganzen Schleimhäute im Innen nicht kontaminiert sind mit irgendeinem kleinen Stuhlrest. Mhm. Also das muss wirklich rosa-rot, so sollte die Schleimhaut eigentlich auch zu sehen sein. Und da reicht nur so ein bisschen Stuhl innerhalb der Schleimhäute, dann ist schon das Objektiv von dem Endoskop, da ist die Sicht nicht mehr vermatscht, genau. So, und dann kann man nicht sehen, ist da jetzt vielleicht doch ein Polyp, ein gutartiger Tumor oder so. Ja. Aber sicherlich könnte man da auch differenzieren. Aber das, wie du sagst, das macht kein Mensch.
Soweit sind wir nicht wieder die Eigenverantwortung. Mhm.
Darmspiegelung ist ja auch so ein Tabuthema. Ne? Ab wann ist das eigentlich, sollte man das tun? Und Frau?
Zwischen 50 und 55. Lebensjahr wird das empfohlen. So. Okay. Wenn jetzt nicht irgendwelche vererbten Krankheiten, wenn jetzt Darmkrebs schon in der Familie vorhanden ist, dann würde ich persönlich jetzt nicht warten, bis ich 55 bin. Ja. Dann guckt man halt vorher mal.
Ja.
Ne? Aber auch da weiß man ja, dass diese ganze Darmkrebserkrankung, dass die nimmt zu. Durch diese ganze verarbeiteten Lebensmittel, durch diese ganzen Entzündungen, die einfach ablaufen. Mhm. Ne?
So. Okay. Was rätst du denn jetzt, also wir haben ja sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen, was rätst du denn?
Also ich würde eigentlich das empfehlen, so wie ich es bei mir gemacht habe. Dass man wirklich, weil jeder sollte mal gucken, was ist in meinem Darm los. Ne? Mhm. Behalte ich alle Nährstoffe in mir? So, weil wenn ich mich schon gesund ernähre, dann muss es ja auch in der Zelle ankommen. Und wenn das nicht ankommen kann, dann ist das die Basis. So. Und ich würde schauen im Blut, gerade mit diesem speziellen Test, ob versteckte Entzündungen vorhanden sind. Das rate ich. Und wenn das eben da eine Entzündung vorhanden ist, dann muss man die Entzündung ausheilen. Das ist, anders geht es gar nicht.
Das sind wahrscheinlich keine Kassenleistungen, ne? Was kostet sowas?
Nein, überhaupt nicht. Also diese Darmflora.
Butter bei die Fische.
Gute Frage, ja.
Das ist ein sogenanntes Stressprofil, das machen wir, das kostet um die 160 Euro. Ne? Das wird dann vom Labor in Rechnung gestellt. Und dann ist es im Blut natürlich abhängig, was man da alles untersuchen lassen möchte. Ne? Wenn das jetzt die Vitamine sind und die Fettsäuren, dann zahlt man so ungefähr 300 Euro. Wenn man jetzt aber alles untersuchen lassen möchte, also Leberwerte, Nierenwerte, die Genetik, den Darm, also alles, ne, was man wirklich bis zur feinsten Zellfunktion überprüfen lassen, dann ist man schon mit 1.500 Euro dabei. So, aber wie gesagt, das macht man ja individuell, ne? Ein Teil übernehmen auch private Krankenversicherung.
Ja gut, man kann sich ja auch so ein bisschen davor tasten, ne? Dass man erstmal sagt, okay, ich fange mal jetzt bei A an und guck mal, was ist denn da so los in meinem Darm? Mhm. Und wenn man dann feststellt, ja, da ist doch einiges mehr im Argen, als ich das irgendwie gedacht, gefühlt oder wie auch immer habe, dann hangelt man sich weiter durch.
Mhm, genau.
Für Kinder gilt das gleichermaßen? Also ja. Kinder würde man auch so testen mit Stuhlprobe und Blut am Finger dann?
Ja.
Und das, was den Arzt oder gibt es Ärzte, die das auch machen, dass Oder nach welchen Stichworten suche ich dann in der Stadt, in der ich wohne?
Also ich ganz bestimmt machen das Ärzte, die ausgebildet sind in funktioneller Medizin.
Das ist das Stichwort, das ist das Zauberwort.
Funktionelle Medizin. Was heißt das?
Also oder ganzheitliche Medizin. Ne? Das ist, also es hat jetzt,
ja, ist das nicht auch so ein Überbegriff für alles Mögliche?
Also ein Arzt, der ganzheitlich arbeitet, der macht bei jedem auch eine Darmflora-Untersuchung.
Ja,
ja, ganz bestimmt. Und da gehören die Mikronährstoffe dazu. Weil wenn man die Biochemie einfach einmal gelernt hat, und das hat jeder Arzt ja schon in seinem vierten Semester seines Studiums gelernt, dann muss man genau da ansetzen, an der Zelle eben. Ne? So, aber ich denke, Darmspezialist für funktionelle Medizin unter diesen Stichworten, sollte man jemanden finden.
Also da muss man nicht erst ins Endozentrum sonst irgendwo laufen.
Da wird sowas nicht unbedingt untersucht.
Ah.
Die Darmflora, ne, das wüsste ich jetzt Endo. Nicht. Da müsste ich mich jetzt
niemanden. Weil es da mehr um die, ich sag mal, um Darmspiegelung und sowas geht. Also tatsächlich.
Genau,
mehr
das sind ja eher die Darmerkrankungen, ne, der chronische Darmerkrankung, Morbus Crohn, ne, Colitis ulcerosa, Darmpolypen, Darmkrebs, diese Sachen. Oder man guckt, sind da krankhafte Bakterien vielleicht vorhanden. Ne? Sowas wird schulmedizinisch oft abgeklärt.
Mhm. So. Aber da wird nicht auf die Basis geguckt.
Also zumindest ist das keine normale Kassenleistung oder so. Also
das war auch aber Welcome to Absurdistan, oder?
Eigentlich schon, ja.
Ja gut, ist das immer, jetzt sind wir wieder bei den Zwiebelschichten. Hm. Welche Zwiebelschicht möchtest du abziehen und wie tief möchtest du gehen, im wahrsten Sinne des Wortes? ja, klar, ist ja selber, jeder hat da ja auch einen anderen Ansatz. Zu gucken, wo kommt es her und wie tief traue ich mich? Oder kann ich, möchte ich, sonst irgendwas?
Ja.
Also für mich ist jetzt gar keine Frage, nachdem ich das weiß, ich will das unbedingt. Ich finde es A, super spannend und B, habe ich auch tatsächlich, habe vor einigen Jahren mit dem Fasten angefangen und dadurch irgendwie gemerkt, was da eigentlich alles so passiert, also auch energetisch und allein zu wissen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, danach den Darm wieder ordentlich aufzubauen. Von daher, ich glaube schon, dass da sehr viel mehr Fokus noch drauf gelegt werden sollte, als wir das getan haben in der Vergangenheit vielleicht. Weil es auch nach wie vor, ich weiß, vor einigen Jahren gab es mal dieses Buch, Darm mit Charme.
Oh, genau.
Ja, das fand ich,
kann ich nur jedem empfehlen.
Fand ich zauberhaft, weil es einfach auch so, okay, danke fürs Aussprechen.
Genau.
Und erklären, weißt du, finde ich aufs Einfachste erklärt, auch wenn man Darmthemen scheiße im wahrsten Sinne des Wortes auch findet, da versteht es echt jeder.
Mhm. Und Humor, witzig erklärt. Also ich habe gelacht. Also das ist wirklich witzig, finde ich auch. Kann ich jedem empfehlen.
Hast du auch gelesen?
Ja, unbedingt. Auf alle Fälle. Das gibt es ja auch in allen Sprachen irgendwie mittlerweile schon.
Ja.
Mhm.
Ja. Und was ich eben unter anderem da mitgenommen habe, und da kommen wir irgendwie die nächste Frage vielleicht zu finden, dieses, dass unser Darm eben das Bauchgehirn ist. Weil Gehirn und Darm am Anfang unserer Entwicklung als Säugling erstmal eins sind. So. Und nachher, und dann fangen die an, sich zu strecken in der so und so vierten Woche, keine Ahnung. Und dann bleibt oben das Hirn hängen und unten ist dann irgendwann der Darm. Das heißt, die bleiben in der Verbindung.
Genau. Und es gibt natürlich zahlreiche Nervenbahnen. Mhm. Ne, und man sagt, 20% gehen nur vom Hirn in Richtung Bauch und 80% der Nervenbahnen gehen vom Bauch in Richtung Hirn.
Mhm. Und das heißt,
und da sind wir jetzt bei den Kindern wieder, ne, wenn die nervös sind oder sich nicht gut konzentrieren können, wenn die ein Problem haben im Darm, dann kann man sich nicht konzentrieren. Oder ein kranker Depressiver, genau das Gleiche. Das hängt alles zusammen.
Ja, genau. Und auch dieses, dass Kinder sagen ja so irrsinnig oft, ich habe Bauchschmerzen. Also dann ist ja häufig nicht ein physisches Problem da, aber irgendwie dieses, ich habe Bauchschmerzen.
Wobei dieses, ich habe Bauchschmerzen, steht ja für alles. Ja. Ne? Also der Bauch steht ja wirklich für den gesamten Organismus des Kindes, weil die das auch oft gar nicht so explizit äußern können, wo es ist. Was ich spannend finde wiederum, weil es ist immer am Ende der Bauch, wo es drückt.
Und wie gehst du darauf auch ein? Weil das ist ja einfach auch ein riesen psychisches Thema.
Ja.
Also wenn im Darm Ungleichgewicht aus welcher Art auch immer oder aus welchen Gründen auch immer ist, wie gehst du darauf ein? Oder wie ist deine Erfahrung auch?
Genau, also ich sage immer, oder wir wissen ja, Körper, Geist und Seele, das kann man nicht trennen. Das gehört einfach alles zusammen. Und ich bin nun ausgebildet in funktioneller Medizin und deshalb gucke ich erstmal, was fehlt da stofflich, fehlt da was, ne, was ich eben schon alles erwähnt habe. Und wenn das dann in eine andere Ebene geht, dann gebe ich natürlich ab an Kollegen.
Also, okay.
So, aber sicher, das ist ganz wichtig, dass das auch mit behandelt wird, weil es geht immer um die Balance. Ne, selbst wenn das von meiner Seite her alles wieder in die Balance gebracht wurde, ne, die Ernährung umgestellt wurde, keine Mikronährstoffe fehlen, alle Darmbakterien so wachsen, wie sie wachsen sollen, dann muss man das halten. Und ich sagte ja, Stress, egal in welcher Form, sorgt immer wieder dafür, dass dieses Feuer oder dieser Schwelbrand wieder neu angesteckt werden kann. So, und deshalb ist es wichtig, dass man da auch, ne, die Psyche mit unterstützt.
Nimmst du denn zum Beispiel immer Bakterien?
Nicht immer.
Aber wahrscheinlich so in Phasen?
Aber so in Phasen, genau.
Ah, okay. Was Phasen? Also,
ich habe gerade jetzt zum Herbst, ne, unterstütze ich meinen Darm wieder. Also das mache ich so 3-4 Monate lang. Dann nehme ich wieder entsprechende Darmbakterien, ne, die eben hoch dosiert sind und, ne, wo ich weiß, dass die Darmflora da wieder unterstützt wird.
Die sind dann auf dich zuge...
genau, ich habe meinen Stuhl untersuchen lassen und weiß jetzt...
Weißt du dann, ich brauche jetzt, das ist dann eine Tablette und da ist XYZ drin?
Das ist ein Pulver, rührt man morgens ein in lauwarmem Wasser, am besten so vor dem Frühstück trinkt man das oder abends vor dem Schlafengehen und so, das mache ich.
Und merkst du das dann körperlich?
Ja, man sagt, also wenn man so die Energie, ne, jetzt so beobachtet, alleine wie so ein Tortenstück vielleicht, kann man sich das vorstellen, 25% mehr Energie ist alleine schon vorhanden, wenn die Darmflora wieder komplett so aufgebaut.
Wie heißt das Pulver?
Bombiotik?
Genau, gibt es verschiedene Firmen. So, ja, ne, das, auch das kriegt man vom Labor dann empfohlen. Ne? Ja. Also wir empfehlen jetzt nicht immer eine und die gleiche Firma, sondern es geht ja um die Anzahl oder die Varietät der verschiedenen Darmbakterien. Und deshalb ist bei dem einen das Mittel der Wahl, bei dem nächsten Patienten, der braucht dann wieder ein anderes Mittel. So, aber das ist, wie gesagt, ganz wichtig. Vitamin D jetzt. Zink, das sind alles Substanzen, die fürs Immunsystem wichtig sind. Und das empfehle ich jedem. Also unsere Patienten wissen das. So.
Mich würde nochmal interessieren, wie kam damals oder gab es da wirklich so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich verlasse jetzt den Job, den ich mein Leben lang haben wollte als Krankenschwester und kümmere mich um den Stuhlgang anderer Menschen.
Also, das war so nicht diesen, der Stuhlgang.
Da stell ich mir schon als Shift vor.
Nein, also dass ich jetzt auch gewechselt habe, erstmal war es natürlich meine Tochter, ne, das hat mich interessiert auch und ich hatte ja schon dieses ganze Wissen und diese Ausbildung war für mich einfach. So, ne? Also das war jetzt nicht schwer, das noch alles zu lernen. Das ist ja wie so ein Hobby eigentlich, dem man nachgeht. Ne? Das kann ich heute immer noch sagen. Also wenn wir hier sitzen, ich könnte bis morgen früh erzählen, weil ne? Das ist wie mein Hobby. So. Ja. Aber die Arbeitsbedingungen in der Klinik, das war damals zu meiner Zeit schon, also wirklich heftig. Ich habe auf einer Privatstation gearbeitet, wo das eigentlich immer noch angenehmer war. Und wenn ich da im Dienst war, da hatte ich... Glück mit einem Zivildiensthabenden, ne, zu arbeiten oder ein Student oder ein Schüler und musste 40 schwer kranke Patienten betreuen. Und
40.
40. Und da lagen Menschen im Sterben, die hatten Krebs, da waren alte Leute, die waren nachmittags teilweise noch nicht gewaschen und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt zuerst? Ne, die alte Omi muss natürlich auch irgendwann mal, ne, gewaschen werden und da ist jemand, der stirbt jetzt gerade alleine und, ne, der nächste hat wieder Schmerzen und das war irgendwie, das ist nicht mehr zu machen gewesen.
Aber war also das Intensivstation?
Das war eine ganz normale internistische Station.
Da wird auch gestorben?
Ja, na klar.
Ach so. Okay, muss ich einmal naiv fragen.
Ja.
Ja.
So, und ne, ich habe dann immer nur Teilzeit gearbeitet, weil meine Tochter ja auch klein war. Das war immer noch kräftemäßig zu schaffen. Aber ich habe gedacht, Mensch, wo geht das hin?
Sagst du so, ich frage mich gerade, wo hast du in der Zeit vor allen Dingen aufgetankt? Weil das ist ja ein Job, der fordert so viel.
Ja, weil, also ich glaube, das ist ja, wie gesagt, auch meine Leidenschaft gewesen, zu helfen. Also zu helfen ist ja schon schön, aber wenn man merkt, ich kann noch so schnell sein und noch, man kann, das kann man nicht mehr wuppen, so, das, dann frustriert man. Und man sieht es ja jetzt, wenn man in die Krankenhäuser kommt, also am besten ja wirklich nie krank werden, weil man stört ja irgendwie als Patient da in der Klinik. Ne? Das Personal da, die sind ja alle überlastet. Das ist ja, Ne, die warten seit Jahren, dass da irgendwas verändert wird, aber da hat sich nichts verändert. Im Gegenteil.
Aber das finde ich jetzt einen ganz besonderen Satz. Man stört als Patient im Grunde in der Klinik. Ja. Also wir kümmern uns lieber um den Darm.
Damit geht's los.
Wahnsinn. So, und dann, aber wir waren eben bei, dann bist du da ausgestiegen und hast gesagt, so, jetzt, das war's.
Ja, so ganz noch nicht. Ich habe dann erstmal noch weiter die Arbeitszeit reduziert. Ich war damals unkündbar. Sowas gibt es ja, glaube ich, heute auch gar nicht mehr. Also das zum Thema Sicherheit und ne, die ganze. Und habe dann die Praxis aufgebaut in Blankenese und habe die ersten 3 Jahre beides gemacht. Ich habe dann am Wochenende und an den Feiertagen habe ich in der Klinik gearbeitet und von Montag bis Freitag habe ich die Praxis aufgebaut. Und dann habe ich irgendwann nach 3 Jahren gesagt, so, jetzt höre ich da auf und habe mich beurlauben lassen können, weil meine Tochter bis zum 18. Lebensjahr konnte man sich beurlauben. So, und dann waren diese 18 Jahre irgendwann auch rum und dann wurde ich eingeladen vom UKE-Personalchef oder wer das da war und hat, ja, der wollte mir dann eine Stelle anbieten und das war dann gleich nächste Woche personalärztliche Untersuchung.
Entschuldigung, soll ich Ihnen vielleicht eine Stelle anbieten?
Und dann bin ich da tatsächlich hin, so, weil hab ich gedacht, Mensch, so unkündbar zu sein, so, man weiß ja gar nicht, meine Praxis ist alles super.
Ja,
so. Sicherheit. Und der ist hat mich Kleider. Angeguckt und hat gesagt, was wollen Sie denn eigentlich hier? Ja, so
können
ungefähr.
Sie
was, haben Sie denn, was haben Sie denn für ein Problem? Und dann habe ich gesagt, ich habe doch kein Problem. Sagt er, also, aber Sie wollen doch nicht ernsthaft hier wieder arbeiten. Und dann habe ich gesagt, Sie haben recht. So, und dann war das Thema erledigt. Aber der musste mir das nochmal gesagt haben.
Irgendwie. Okay, bist du mit dem Gedanken hingegangen, du arbeitest da wieder?
Ich weiß nicht, ich bin da einfach erstmal hin,
um zu hören. Du bist völlig verstrahlt, so, einfach so hingelaufen, ja, mal gucken, was da kommt.
Ja. Aber warst ja schon aufgegleist vom Darm her. Wahrscheinlich.
Wie aufgelöst.
Ja, aber wir kommen zurück zu dem, was das alles macht, wenn du einen gesunden Darm hast. So, dann bist du ja im Geist klar oder im Hirn oder wo auch immer. Also du hast dann einfach
offensichtlich auch sehr leistungsfähig.
Du bist leistungsfähig, du hast kannst Entscheidungen treffen und du hast wahrscheinlich Stichwort Urvertrauen, ne? Weil wenn wir kein Urvertrauen haben, dann geben wir nie im Leben eine Beamtenposition auf oder eine unkündbare Stelle. Also was macht das alles, wenn wir uns so aufgleisen? Erstmal über den Darm. Was kann daraus entstehen? Ja. Das ist ja geradezu
von fast der gar Seite habe ich das bisher noch nicht betrachtet.
Aber ja, gut. Deswegen bist du heute bei Gefühlsecht.
Ja.
Okay, ein weiterer Beweis dafür, sich darum zu kümmern. Zu all den anderen Sachen, die wir ja auch schon irgendwie benannt haben.
Ja, nochmal, du hast gerade gesagt, ne, dass ich auch so eine Klarheit vielleicht bekommen habe. Und es gibt tatsächlich Patienten, die kommen zu uns und sagen, sie fühlen sich manchmal wie benebelt.
Ja.
So. Und auch das höre ich irgendwie jeden dritten Tag. So. Und ne, das Benebeltsein heißt ja auch, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und meistens sind das wieder Entzündungen, die dann die Nerven so weit strapazieren, dass das ein Benebeltsein im Kopf machen kann. So. Also das nur, also sowas gibt es tatsächlich. Ne?
Naja, du kennst das, glaube ich, auch vom Fasten, Katinka. Und ich kenne das auch von diesem verschiedenste Lebensmittel wegzulassen. Also ich glaube, das, was die meisten kennen und was eben auch ein ganz normales Gefühl ist, ist, dass man nach dem Essen total erledigt ist. Im Grunde müde. Also wir sind hungrig, irgendwie müde, dann essen wir, weil wir glauben, das stärkt uns. Ist ja auch an irgendeiner Stelle vielleicht so. Aber im Grunde sind wir nachher fertiger als vorher.
Ist ganz häufig so, weil das Immunsystem zu tun hat.
Auch, ja, ne? Ist 100% so. Ich gehöre zu denjenigen, die dieses berühmte Fastenhoch während der Fastenzeit haben.
Ja, da bist du ja gar nicht zu halten.
Nee, was wirklich auch fast gefährlich ist tatsächlich, weil ich dann so ein Energielevel habe. Und sobald es, und ich faste, also ich würde sagen, klar, ich habe so 1-2 Schontage vorher und dann faste ich 10 Tage. 10 Tage, 14 Tage, irgendwie sowas. Und dann mache ich eine Aufbauphase, auch klassisch 10, 14 Tage. Und sobald es bei mir wieder ans Essen geht, merke ich, es wird schwieriger. So, ich bin wieder müder, sag ich mal. Ich habe wieder nicht die Energie. Also irgendwas muss da ja sein, was mein Körper nicht so abbauen kann. wenn ich in der Fastenzeit so viel leistungsfähiger bin als in der Nicht-Fastenzeit.
Genau, dann wird verdaut, ne? Da sind wieder Drüsen, die wieder ganz anders agieren müssen. Mhm. Dann sind wieder Schadstoffe auch vorhanden, die genauso ausgeschieden werden müssen. Mhm.
Mhm. Aber nicht essen oder Essen komplett einstellen kann es ja auch nicht sein.
Nee, das kann es nicht
schade,
sein.
Schade, weil das wäre für mich tatsächlich die Lösung, aber das geht dann auch relativ schnell. Irgendwann auch, ist es dann nicht mehr gesund.
Genau, die Lösung ist vielleicht, dass man einfach bewusst guckt. Mhm. Was kommt in meinen Körper hinein? Brauche ich das wirklich? So, ne, das reicht ja schon, dass man einfach mal ein Nahrungsmittel, also ich rede jetzt nicht von Obst und Gemüse, also verarbeitet, dieses Lebensmittel umdreht und auf das Etikett guckt und schaut, ne, was ist da alles drin? Mhm. So, und da vergeht mir immer schon der Appetit.
Ich kann sagen, das kommt eigentlich bei mir fast nicht vor. Kaufe ich auch mal ein Brot aus dem Supermarkt, wenn es irgendwie immer schnell gehen muss. Auf der anderen Seite steht da hinter euch der Hermann, der gerade vor sich hin blubbert. Das Brot machen wir dann eben selber, aber da fehlt dann auch oft bei vielen die Zeit, aber es gibt ja heute auch so viel zu kaufen ohne Zusatzstoffe, also Stichwort
Biomarkt. Genau, aber ja, die gibt es. Ich glaube, dass es eben wahnsinnig viele nach wie vor unbewusst das kaufen, was ein schönes Bild hat. So, genau. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber aus meiner näheren Familie. Da muss nur irgendwie ein großes grünes Basilikumblatt drauf sein, sage ich jetzt mal als irgendein Beispiel, und vielleicht noch so eine zauberhafte Omi, die den Kochlöffel rührt und dann heißt es, das ist total frisch. Und auch noch, wenn es aus dem Kühlregal ist, ist es auch total frisch. Mhm.
Genau.
So. Und das Umdrehen, also was du jetzt eben benannt hast, und tatsächlich mal durchlesen, ich glaube, da scheitert es bei ganz schön vielen. Mhm.
Und man sieht es ja beim Einkaufen, die Leute, die Menschen, die wirklich viele Suppen aus der Tüte kaufen, ne, Konserven und so, das sind die, die übergewichtig sind, ne, die nicht gesund aussehen.
Also aber ich glaube, ich 15 Jahre nicht, also tatsächlich 15 Jahre nicht gemacht.
Also das heißt, der...
Hast du alles richtig gemacht?
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber an der Stelle bin ich ganz froh, wir haben es ja auf Band, als meine Tochter hier vorgestern reinprallte in den Podcast, ich möchte eine Hühnersuppe haben, sofort. Der Knochen wird dann ausgekocht, irgendwie über 2 Tage. Aber die Zeit der Tütensuppen erinnere ich auch noch, ja.
Also das heißt, das ist schon mal die erste Regel, sich beim Kaufen... beim Lebensmitteleinkaufen tatsächlich mal 1, 2, 3 Gedanken zu machen.
Genau.
Und ganz billiger
bewusst
Trick ist ja
zu schauen.
Nicht hungrig einkaufen.
Das ist ganz wichtig. Sonst kauft man, glaube ich, alle Regale. Ja. Das kennen wir ja alle. Ja. Vor allen Dingen fängt man an zu naschen, denke ich auch. Genau. Ne? Also das kenne ich bei mir, ne? Dass man dann doch mal vielleicht irgendwas Süßes braucht. Mhm. Aber das kann man ja auch vermeiden.
Mhm. Okay, also gut. Durchlesen, sich die Zeit dafür nehmen. Was noch?
Wir bezogen auf die Ernährung?
Ja, also was kann ich so an ganz einfachen Schritten machen, um...
Genau, also bewusst zu schauen, ne, wie ernähre ich mich, was ist da noch an Zusatzstoffen drin, trinke ich genug, was trinke ich?
Morgens, ne,
das Thema hatten wir auch noch
Wasser.
Gar nicht.
Ja.
Genau, also neutrale Getränke, am besten stilles Wasser, auch sauberes Wasser. Ne, da ist diese Kohlensäure, die ist auch für niemanden dienlich und auch dieses ganze Wasser in Plastikflaschen, ist ja auch wieder Mikroplastik.
In Hamburg kann man es aus der Leitung trinken eigentlich, also denke ich. Man kann die untersuchen lassen.
Ja, ich glaube, Dorn ist anderer Meinung.
Anderer Meinung, okay. Mhm. Man kann die tatsächlich ja untersuchen lassen, ne?
Genau, man kann das untersuchen lassen und es heißt auch immer, ne, wir haben eine tolle Wasserqualität, aber Fakt ist, dass diese ganzen Medikamentenrückstände, Hormone, auch die sind ja in unserem Umlauf. Mhm. Ne? Also man hat zum Beispiel festgestellt, im Elbwasser ist Diclofenac vorhanden. Das kriegen die Klärwerke auch nicht mehr raus. Und ob das unsere Tiere sind, ne, Hunde jetzt, ne, die werden ja auch mit Medikamenten behandelt, ne, das ist in unserem Grundwasser schon drin. Und es geht nicht um irgendwelche Fäkalien oder Bakterien, die sind sicherlich nicht in dem Wasser, das ist alles rausgefiltert. Aber die Medikamentenrückstände und Hormone und auch Schwermetalle, das ist da einfach vorhanden.
Das heißt, was ist die Alternative?
Ich habe in der Praxis und zu Hause eine Filteranlage und das sind 8 Filter, die das Wasser richtig aufbereiten, reinigen, entkalken. Kalk ist ja auch, ne,
Kalk
wichtig,
ist viel,
ne, dass eben die Gefäße auch nicht verkalken. Da stelle ich mir auch immer so einen Wasserschlauch vor, ne, der fängt auch an irgendwann zuzugehen.
Die Kaffeemaschine einmal aufmachen, da weiß ich schon, was aus den Leitungen
kommt. Da gibt es ganz gute Anlagen. So.
Okay, was heißt 8 Wasserfilter?
Das sind 8 Filter, die hintereinander geschaltet sind. Also
das kann extra
einer für
okay, für mich ganz wichtig, wie sieht das aus und kann man das irgendwie
verstecken?
Kann man
genau,
irgendwie
da gibt es verschiedene. Also bei uns ist es direkt unter im Küchenschrank, so ein kleiner Kasten, da sind eben diese Kartuschen drin. Und dann habe ich einen separaten Wasserhahn, der besteht aus Titan, also auch aus einem Material, wo sich diese Schlacken gar nicht so ablagern können, was man ja auch kennt, wenn man einen Abfluss reinigt. Ne? Da ist ja sonst so.
Das ist ziemlich viel drin.
Ja, da werden dann, also im ersten Filter werden Schmutzpartikel gefiltert, im zweiten die Schwermetalle, dann gibt es Medikamente, ne, Hormone, dann werden Mineralien zugefügt, dann wird es levitiert und energetisiert. So, das sind so die Filter, die ich habe.
Die paar kleinen.
Okay, ja. Und das ist aber...
Also und das ist wirklich, also kann ich auch nur jedem empfehlen, weil
das klingt jetzt aber nach einem großen Projekt. Also was investiere ich in sowas?
Was habe ich bezahlt? 2.000 Euro?
Ach, schon. Das ist jetzt auch kein Schnapper.
Genau, nee, aber Schnapper. Ne, ich rede, wenn wir jetzt vom Wasser reden, wenn wir kochen, wenn wir Kartoffeln kochen, Nudeln kochen, dann nehmen wir ja auch nicht das Wasser aus der Glasflasche und füllen das in unseren Topf. Ne, das geht ja auch damit los. Und ne, wenn wir eben einfach bewusst überlegen oder beobachten sollen, was kommt denn in unser Körper hinein, dann gehört natürlich auch das Wasser zum Kochen dazu.
So, und man ich muss dachte, nicht da mehr bin ich schon so gut
keine in Flasche mehr schleppen jetzt hier gerade.
Ja, nee, tatsächlich schleppe ich hier gar nichts hoch im vierten Stock, sondern ich trinke das Wasser aus der Leitung. Ja, ich dachte bisher, das ist eigentlich ganz gut, aber an deinem Blick sehe ich gerade, ich muss vielleicht 2.000 Euro investieren. Okay, ich werde darüber nachdenken. Ja, dann doch lieber die Darmuntersuchung für 150.
Können wir nachher nochmal ausrechnen.
Ja.
Okay, also was trinke ich?
Genau, am besten stilles Wasser, neutrale Teesorten, Kaffee ist auch erlaubt. Aber ne, ich sage jetzt nicht literweise Kaffee, 1 bis 2 Tassen am Tag und am besten auch danach ne, Wasser hinterher. Ne, wenn man in einem guten Kaffee trinkt, ne, dann gehört sich das und die kennen das gar nicht anders. So, aber wenn man so guckt in den Büros so hier in Deutschland, da stehen die Kaffeemaschinen und da werden literweise Kaffee getrunken. Das ist das Standardgetränk. Und das erlebe ich auch bei den Patienten, die sagen, nö, ich trinke nicht viel Kaffee, so 1,5 Liter am Tag. Das ist ja für jeden relativ.
Ja, aber Kaffee merke ich auch noch beim
Fasten. Diese Menge Kaffee ist einfach...
Der kommt raus in Form von Kopfschmerzen, das merke ich tatsächlich. Ja.
Weil, was wofür brauchen
wir? Sind jetzt nicht
wir?
Auf der Toilette, sondern das ist
ach so, der Tee. Das ist mein Tee, den ich gerade nachschenke.
Und wir bestehen halt zu 80% aus Wasser, ne, und Mineralien und diese ganzen Dinge. Und wenn man da eben zu wenig Wasser auch in seinen Zellen aufnimmt oder in seinen Körper aufnimmt, das ist ja auch nicht gesund. So. Mhm.
Aber gen Abend, gen ab 18 Uhr nicht mehr so viel trinken, ne?
Das wird empfohlen, damit man nachts eben auch schläft. Das ist die Niere
nicht dauernd.
Genau, ja. Also man sagt so 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Formel, die jeder an Wasser oder neutralen Teesorten täglich zu sich nehmen sollte. So, das heißt, ne, wenn ich jetzt 2 Meter groß bin, muss ich natürlich mehr trinken als jemand, der nur 1,50 Meter.
Sag das nochmal, 30 Mal?
30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn ich aber jetzt faste oder entgifte,
oder parallel gerechnet,
eine Detox-Kur mache oder irgendetwas anregen möchte, dann macht es schon Sinn, in der Phase auch ein bisschen mehr zu trinken. Das sind dann diese Phasen, so wie ich vorhin erzählte, ich achte auch, ich mache das immer in Phasen, ich faste auch genauso, dann unterstütze ich mal ein bisschen mein Haarwachstum, dann gibt es Mineralien für die Haare, so mache ich es immer. So, dass ich immer so ein bisschen schaue, was kann ich meinem Körper unterstützend Gutes tun. So. Aber trotzdem sollen wir auch das Leben genießen.
Ja.
Denn jemand, der nicht mehr genießt, der ist irgendwann ungenießbar.
Das ist dann so an anderer Stelle sauer.
Also das heißt, ein Glas Wein gehört natürlich auch dazu,
ja, klar.
Aber nicht flaschenweise. Auch da ist wieder diese Balance. Ne? Alles, was zu übertrieben konsumiert wird, ist einfach nicht gesund.
Ja.
So.
Genau. Oder heißt, was übertrieben weggelassen wird, macht mich auch sauer an einer anderen Stelle. Und du hast auch tatsächlich einen Cheat Day, so dadurch, ne?
Klar.
Okay.
Das habe ich genauso.
Okay, was sind denn deine Top 3?
Was ist dein Cheat Day? Du trinkst dann Wasser aus der Leitung, oder?
Na, ich esse gerne Kuchen, also selbstgemachten Kuchen. Ich backe gerne. So, und ich esse auch gerne mal ein ganz normales Brötchen morgens, also mit Marmelade, selbstgemachter Marmelade. Und das mache ich aber nur am Wochenende. So. In der Woche esse ich kein Brot. Also das lasse ich gänzlich weg.
Was isst du denn zum Beispiel zum Frühstück?
Morgens mache ich mir einen Obstsalat, mhm, ein, zwei Sorten Obst oder ich trinke einen Proteinshake, mhm, je nachdem. Mhm. Und mittags und abends gibt es Gemüse, einen Salat, Fisch, Fleisch. So. Also diese Kohlenhydrate versuche ich gänzlich zu meiden.
Ja, weil?
Ja, weil auch das Getreide ist ja auch verändert und ne, dieses Gluten ist, fördert auch wieder Entzündung und das merke ich. Also wenn ich da übertreibe, mein Partner ist Italiener, der isst also gerne auch mal Pasta, dann da kann ich nicht mithalten. Also das merke ich dann.
Bei dem Stichwort kriege ich gerade totale Bauchkrämpfe, bei dem Gluten. Hm. Das ist schon auch ein Thema, glaube ich.
Aber Kohlenhydrate ist ja auch eine Kartoffel.
Genau, also Pellkartoffel, sowas, ne, esse ich auch.
Ja,
so ab und zu. Okay. Genau. Also die einfach verarbeiteten Kohlenhydrate. Schokolade, ja. Brot, Nudeln.
Ach, Schokolade. Ne? Das finde ich gut.
Mhm. Die esse ich im Maßen. Also ja, ganz, das schön. Ist mein Cheat Day. Wir waren beim Cheat Day. Ja,
siehst du, ist immer das, was man hören will.
Genau.
Mhm. Schokolade.
Ja. Okay. Ja. Ja, wie bei allem kann man da sicherlich auch irgendwann in so eine, ich sag mal, Selbstoptimierungswahnfalle, also das ist ja irgendwann, bis wohin optimiert man sich dann und wann ist es auch irgendwann einfach nicht mehr gut, also wann ist es drüber? Das ist sicherlich ganz wichtig, da die eigene Balance zu finden. Also was tut mir gut und was tut mir auch irgendwann nicht gut? Also wann übernehmen auch so Zwänge, Kontrollzwänge und so weiter und so fort?
Die Oberhand.
Die Oberhand, ja.
Mhm. Genau, aber da bin ich wieder bei den Laboruntersuchungen. Das kann man ja messen und sehen. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann weiß man, dann muss man vielleicht eine andere Ebene vielleicht mal anschauen. Ne?
Mhm. Mhm.
Schön.
Hm. Ja.
Einmal laut gebrummt.
Genau, ich bin ready für einen Termin.
Ich auch.
Ja, ja. Gut. Ist noch was... wo du sagst, boah, das liegt nach oben, habe ich nicht benannt, fällt mir gerade ein oder...
Nee, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, ne?
Ja, wie du schon sagst, du kannst wahrscheinlich tagelang
führen. Ich finde so, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, aber ich finde so, ein Beispiel vielleicht nochmal.
Ja, gerne.
Das spricht vielleicht Männer auch an, mhm, ne? Weil Männer pflegen ihr Auto, ne, sorgen dafür, dass die Reifen gewechselt werden, mhm, ne, wenn der Öl nachgefüllt wird, ne, dann wird der Ölstand kontrolliert und. Mhm. Und wenn man jetzt unseren Körper einfach mal mit einem Motor von einem Auto vergleicht. Ne, da passiert schon Folgendes, wenn man ein Dieselfahrzeug fährt und da super hineinfüllt, dann sagt jeder, das Auto ist kaputt. Oder wenn wir da noch eine Pampelmuse und eine Tomate in den Tank stopfen würden, dann wird das Auto erst recht kaputt sein. Und genau so passiert es ja in unserem Körper. Und dieses Bewusstsein vielleicht einfach mal für sich selber zu entwickeln und dahin zu gucken, was habe ich denn noch für Noxen, die ich täglich zu mir nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Stadt wohne, ne, wo viel Verkehr ist, oder wenn ich jetzt als Maler täglich irgendwelche Lacke inhaliere,
ja, das ist ein total schönes Beispiel,
dann habe ich da auch noch ein Problem. So.
Mhm.
Und unser Körper muss es schaffen und wir müssen gesund bleiben, ne? Aber ja, mhm, beim Auto ist es dann der Motor, der eben überhaupt nicht mehr fährt. Und darum geht es, dass unser Körper lange gesund bleibt und die Zellen alle gut versorgt sind. Vielleicht ist das abschließend noch so ein
das ist
Beispiel.
Schön.
Das ist ein total schönes Bild. Und ehrlich gesagt, das wissen unsere Zuhörer, ich komme ja von dem Segelsport. Und tatsächlich hat mein Vater ein altes Schiff, wo der Motor super läuft, am Anfang der Saison. Und innerhalb der Saison setzen sich Pocken an die Schiffsschraube und dadurch muss der Motor sehr viel mehr arbeiten und fängt dann an, hinten tierisch zu qualmen und dunklen Rauch rauszuspucken. Und das Bild nehme ich gerade mal mit, weil selbst wenn man mal so eine Analyse gemacht hat, in Anführungszeichen, und weiß jetzt gerade, ist vielleicht alles gut, heißt das nicht, dass es immer so bleibt, sondern man muss da einfach kontinuierlich immer wieder nachgucken.
Genau.
Was braucht es gerade?
Ja.
Würde ich auch noch einen kleinen Klugscheißer
danke, dass du mich Klugscheißer nennst.
Ja, alle möglichen. Weil das die wundervolle Katharina Kurfest, die wir auch schon zweimal bei uns im Podcast hatten.
Ich dachte, die hätte ich auch gerne mal wieder am Mikro.
Ja, können wir machen, genau. Und die macht ja tiefenpsychologische Körpertherapie. Mhm. Also deswegen, ich liebe immer diese Verbindung zwischen Seele, Körper und Geist. Und die sagte zu mir schon vor ganz vielen Jahren, naja, ist doch klar, Auto ist Gebärmutter.
Mhm.
So, ach. Also, weil ich mich so irrsinnig wohlfühle in meinem Auto und ich habe mal ein Auto abgegeben, so ein geleastes. Ich habe, glaube ich,
den ganzen Tag geweint. So ist jetzt auch gaga. Aber weil du mit dem Auto Beispiel kamst, wie auch immer man es sieht, es ist wichtig und schön, sich um das eigene Gefährt zu kümmern, was einen bewegt, ne? Was einen durch die Welt bringt, sich darum zu kümmern.
Ob das Schiff oder das Auto.
Genau. Alles richtig. Oder das Fahrrad oder das Pferd. Schön.
Ja. Was? Einmal tief in die andere Richtung. War es heute. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, richtig schön.
Was dürfen wir denn ins Feuer geben? Oder was magst du hier lassen?
Mir fällt jetzt nichts ein.
Oder was magst du befeuern?
Ja, dass möglichst viele Menschen diesen Podcast sich anhören und auch darüber sprechen werden, ne? Weil ich denke, das sind ja alles Informationen, die man einfach weitergibt und so, dass man einfach drüber spricht. Das wünsche ich mir.
Dass wir es damit auch aus der Tabuzone holen. Über Darm wird ja auch nicht gesprochen.
Nee.
Oder ungern.
Ja, kommt das, wird schon mehr, ne, mittlerweile?
Ja, ich denke auch durch diese Corona-Situation, ne, sind doch die Menschen einzeln schon interessiert oder hinterfragen sich, was kann ich denn eigentlich doch machen für mein Immunsystem? Mhm. So, da gibt es einige, also die in meine Praxis kommen sowieso, aber ne, wir wollen ja auch andere Menschen erreichen und das wünsche ich mir, dass wir das damit auch schaffen.
Vielen Dank, Rille Wiesig, für deinen Besuch.